SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Lügen, Schwindeleien und eine Menge Unwahrheiten, die gibt es reichlich in der Sendung heute. Das müssen Sie mir nun einfach glauben, auch wenn die Figuren in den Romanen, die wir Ihnen heute vorstellen, es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nehmen. Und das hat zwar fatale Folgen, ergibt aber spannende Geschichten. Ich spreche zum Beispiel mit Özge İnan über ihren Roman »Die Dichterin«, in dem eine Journalistin einen Literaturskandal aufdeckt. Das passt, denn Özge İnan meint, dass
der ganze Literaturbetrieb ein exzellentes Feld ist für Lügen und Schwindeleien aller Art.
Die irische Bestseller-Autorin Liz Nugent treibt das Betrügen in die Wahrheit über Ruby Cooper auf die Spitze und beschreibt eine Hochstaplerin, deren Lügengerüst nicht nur sie, sondern auch ihr ganzes Umfeld ins Unglück stürzt. Felix Krull ist nichts dagegen. Und wenn das nicht schon Betrug genug wäre, zwei Morde gibt es auch noch hier in der Sendung. Mehr dazu gleich, aber erst ein Gespräch über queere Literatur und warum und wie die in diesen Zeiten der Bedrohung wichtiger denn je für Akzeptanz und Vielfalt sein kann. Ich bin Nina Wolf, hallo, schön, dass Sie zuhören. Es sollte eigentlich ein Fest der Liebe und der Vielfalt sein. Beim Christopher Street Day in Berlin kam es in der letzten Woche zu einem tödlichen islamistischen Anschlag, der die Stadt, das Land und die queere Community tief erschüttert hat. Die Ermittlungen laufen, aber die Bilder von Trauer und Anteilnahme, die seither um die Welt gehen, werfen eine Frage neu auf, die die LGBTQ+-Community seit langem schon umtreibt. Wie sicher, wie selbstverständlich ist queeres Leben in dieser Gesellschaft eigentlich? Auf eine Art hatten drei Autorinnen eines Buchs genau dieses Klima der Bedrohung längst im Blick. Das Sachbuch »Und jetzt queer – Lesen jenseits der Norm« von Bianca Maria Braunshofer, Marlon Brandt und Tobi Schiller. Bianca Maria Braunshofer ist Mitbegründerin der queer-feministischen Buchhandlung O-Books in Wien und mit ihr spreche ich jetzt hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Frau Braunshofer, schön, dass Sie bei uns sind. Wie geht es Ihnen gerade?
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich bin natürlich zutiefst erschüttert und solidarisch mit allen Opfern und deren Familienangehörigen. Es ist schon ein tiefer Schlag, ein Rückschlag, aber gleichzeitig auch dürfen wir uns davon nicht total verunsichern lassen.
Angriffe auf CSD-Veranstaltungen haben laut der Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung zuletzt ein Rekordniveau erreicht. Ein trauriger Rekord. 2025 kam es bei fast jedem zweiten CSD zu Angriffen oder Störungen. Die Hälfte davon hatten eine rechtsextreme Motivation. Aber auch abseits dieser Extremfälle in der Einleitung zu Und jetzt queer heißt es, gesellschaftlich wehe, ich zitiere, wieder ein anderer, rauerer Wind. Sie haben diese Stimmung also beschrieben, bevor die Ereignisse der letzten Woche passiert sind. Sie und Ihre Mitautoren geben Ihrem Buch einen klaren politischen Ausgangspunkt.
und schreiben dann über queeres Lesen. Ich frage jetzt einmal ganz naiv, was kann Literatur, was kann Lesen da helfen?
Ja, also, dass dieser raue Wind weht, das hat man schon sehr, sehr lange gespürt, in nicht so intensiven Angriffen, sondern sieht man auch in der Literatur, in welche Bücher werden veröffentlicht und auch in der Musik und so weiter. Das heißt, dass man das spürt, ist das eine. Und das Lesen per se ist ja ein Akt, der schon alleine, weil er so leise ist, widerständig sein kann. Das andere ist, in der Literatur findest du ganz oft eine Möglichkeit, dich zu identifizieren. Du kannst eintauchen in ganz andere Welten. Vielleicht ist es für die einen oder den anderen ein Exit, eine Strategie, auch mal wegzugehen von dem Leid, den wir ja als Queers alle auch erfahren und mitnehmen müssen, leider. Je mehr ich mich in einer Geschichte wiederfinden kann oder aufgehoben oder verstanden, desto eher werde ich wahrscheinlich die Möglichkeit haben, äußere Ereignisse, gesellschaftliche Umwälzungen auch mit mir innen zu verarbeiten. Gleichzeitig ist es bei dem Buch ja so, dass wir ja da verschiedene Brücken schlagen und sehen uns ja auch an, wie wir durch Bücher, durch das Lesen, durch das Kulturgut eigentlich, Literatur, wieder ins Gespräch kommen können auch. Und ich glaube, auch da ist auch ganz eine wichtige Komponente.
Über diese Brücke möchte ich gleich noch, oder über diese Brücken möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Aber erstmal die Frage zum Begriff selbst, queeres Lesen. Was macht ein Text eigentlich queer? Das ist eine Frage, mit der Sie sich auch im Buch beschäftigen. Queere Literatur, was bedeutet das eigentlich?
Genau, also in erster Linie ist es natürlich so, dass wir auch schauen müssen, was bedeutet queer überhaupt? Und wenn wir da versuchen, eine Definition abzugeben, dann stehen wir da sehr schnell mal an, weil der Versuch immer daran scheitern wird, dass die Vielfalt per se von Queerness schon so divers ist, dass wir wahrscheinlich in Erklärungsnöte kommen würden das präzise beschreiben wollen. Aber Queerness ist ich würde jetzt mal sagen, alles, was nicht der heteronormativen, gesellschaftlich akzeptierten Form des Lebens oder Liebens quasi vorhanden ist. Und somit ist auch queere Literatur relativ breit gefächert, mehr als eine Klaviatur, würde ich sagen. Es gibt queere Formen und es gibt queere Genres vielleicht. Also in Genres können wir auch queeres Leben entdecken und erfahren und erlesen. Und gleichzeitig ist der Begriff selbst fluide, sodass es sich über die verschiedenen Grenzen der Genres auch hinaus drüber fließt oder drüber legt. So.
Vielfältig ist auch der Stil Ihres Buches. Da gibt es essayistische Texte von Ihnen, von Ihren zwei Mitautoren. Und Sie haben eine Sammlung mit verschiedenen Texten, die Sie als queer lesen. Da gibt es einen Bogen, der reicht von Sappho über Thomas Mann bis hin zu Kim de L'Orizor. Sie erfassen quasi einen queeren Kanon der Weltliteratur. Gibt es da eine Entdeckung, die Sie selbst überrascht hat? Einen Text, den Sie selbst nie als queer gelesen haben und dann haben Sie genauer hingeschaut bei der Recherche zum Buch?
Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil tatsächlich ist das nicht nur einmal vorgekommen. Ich glaube auch bei Marlon Brando und Tobias Schiller, die beschäftigen sich schon mit queeren Klassikern per se schon ein bisschen länger oder Klassiker, also Queerness in Klassikern, sagen wir so. Und bei mir durch mein Germanistikstudium war ich sehr mit Kafkas Texten irgendwie verbunden. Und durch das Buch habe ich dann schon nochmal die queere Lesart von Texten von Franz Kafka neu entdeckt. Obwohl man es eigentlich in queeren Kreisen weiß, dass man diese Texte auch queer lesen kann, war mir das nicht so bewusst und habe mich beim Prozess zum Beispiel, dass wenn wir es queer lesen, könnte der erste Satz, jemand musste Josef K. verleumdet haben, könnte man sofort umlegen auf den Paragraph 175, der ja bis noch vor wenigen Jahren quasi gegolten hat.
Also der Paragraph 175 im deutschen Strafgesetzbuch kriminalisierte männliche Homosexualität wurde von den Nationalsozialisten verschärft und wurde erst 1994 ganz abgeschafft. Ein Stichwort, das Sie vorher genannt haben, war Brücken, Brücken bauen, also Sichtbarkeit und Vermittlung. Es geht in und jetzt queer auch viel um Schullektüre und Sie werfen einen kritischen Blick auf Lehrpläne in Deutschland und Österreich. Was müsste sich denn ändern, damit queere Literatur nicht die Ausnahme im Unterricht bleibt?
Zuallererst müssen Bücher per se in die Lehrpläne Eingang finden. In Deutschland ist es in manchen Bundesländern schon so, dass halt Lektüre empfohlen wird, und zwar auch komplette Bücher, so für Abiturlisten und so weiter. In Österreich zum Beispiel ist es so, dass eigentlich nicht verlangt wird, ein komplettes Buch zu lesen. Also das findest du nirgendwo im Lehrplan niedergeschrieben. Das heißt, da fängt es eigentlich schon sehr früh an. Das heißt, wenn wir überhaupt über Schullektüre sprechen, dann müssen wir schauen, dass wir diese Bücher wieder zurück in die Schule, in die Klassenzimmer bekommen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist die Queerness eigentlich gar nicht so weit weg davon, weil das ist in jedem Klassenzimmer Lebensrealität. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir auch die Pädagoginnen und Pädagogen erreichen müssen, die sich vielleicht manchmal gar nicht trauen. Also es ist auch so eine Umfrage in dem Buch drinnen, und da kommen oft Argumente gegen die queere Schullektüre, dass sie es vielleicht gern machen wollen würden, aber dann mit Kritik von Eltern konfrontiert sind, mit der sie nicht umgehen wollen oder können oder Angst haben, natürlich auch. Das heißt, auch da ganz gezielt, ich glaube, einfach auch denen die Kompetenz mitgeben, dass man sagt, okay, das ist zwar Queerness, aber wir brauchen keine Angst davor haben, weil ganz im Gegenteil gehört das einfach zu unser aller Leben dazu, ob ich jetzt queer bin, ob ich ein Ally bin, ob ich eigentlich gar nichts damit zu tun haben will. Es ist trotzdem da und es war es einfach schon immer, und schon alleine deswegen, ja, sollte das eben Eingang finden.
Queer lesen statt querlesen, könnte man also fast schon sagen.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, und wär eine oder mehrere Überlegungen wert für die ein oder andere Schullektüre. Ja.
Vielen Dank, Bianca Maria Braunshofer, für das Gespräch. Und jetzt Queer. Lesen jenseits der Norm von Bianca Maria Braunshofer, Marlon Brandt und Tobi Schiller. Ist bebildert von der Berliner Illustratorin Elbum und im Lakeham Verlag erschienen.
Vielen Dank.
Einen Musikwunsch für das SWR Kultur Lesenswert Magazin haben die beiden Autoren und die Autorin von Und jetzt Queer mitgebracht. Small Town Boy von Bronski Beat. Ein Song, der bis heute auf jedem CSD läuft, weil er vom Sichtbarwerden handelt, vom Fliehen aus der Enge und davon, trotz Ablehnung den eigenen Weg zu gehen. Erzählt von einer Band, die sich 1984 als erste offen schwule Popgruppe überhaupt traute, das öffentlich zu leben. Dublin beheimatete Autorin Liz Nugent mischt seit einigen Jahren mit ihren Büchern die Literaturwelt auf. Ihr Spezialgebiet sind tiefgründige Psycho-Thriller mit unvergesslichen Hauptfiguren, wie in ihrem letzten Buch, Seltsame Sally Diamond. Nach Sally kommt jetzt Ruby. Die Wahrheit über Ruby Cooper heißt ihr neuer Roman. Und wieder ist der Schriftstellerin eine Hauptfigur gelungen, die man so schnell nicht wieder vergisst. Meine Kollegin Theresa Hübner jedenfalls hat das Buch in 2 Tagen verschlungen und stellt die Wahrheit über Ruby Cooper vor.
Schon auf den ersten Seiten beginnt diese Ruby Cooper, ihre Leserinnen und Leser zu täuschen. Sie lügt und betrügt. Und trotzdem folgt man ihr bereitwillig über mehr als 500 Seiten.
Zum zweiten Mal innerhalb von 6 Wochen bin ich neben dem falschen Ehemann aufgewacht. Meine Kleider waren überall im Zimmer verstreut, genauso wie damals in Boston, und ich versuchte nicht daran zu denken. Schuld ist meine Schwester.
Ruby wächst Ende der 90er als Tochter eines Pastors in Boston auf. Ihre Familie ist wohlhabend, liebevoll. Eines Tages beschuldigt sie Milo, den Freund ihrer Schwester Erin, der Vergewaltigung. Die Beweise sind erdrückend und Milo wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Und auch Erin ist schließlich von Milos Schuld überzeugt.
Er blieb dabei, dass es keine Penetration gegeben habe und dass er sich gegen sie wehren musste. Ein zierliches Mädchen wie Ruby? Ein DNA-Test besiegelte sein Schicksal und brach mein Herz in zwei Teile.
Ohne zu viel zu verraten, die Vergewaltigung hat es nicht gegeben. Ruby lügt. Liz Nugent betritt damit vermintes Gelände und das ganz bewusst. Vorgetäuschte Vergewaltigungen kommen nur äußerst selten vor. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Vergewaltigungsopfern nicht geglaubt wird. Dass ihr Roman durchaus als antifeministisches Statement betrachtet werden könnte, diese Befürchtung hatte die irische Autorin Liz Nugent beim Schreiben natürlich auch. Trotzdem hofft sie, dass die Leserinnen ihren Frust über Ruby nicht am Buch abreagieren.
Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, Gott, wenn ich dieses Buch lesen würde, würde ich es gegen die Wand werfen oder weiterlesen, sobald ich an diese Stelle komme? Und ich hoffe, dass niemand es gegen die Wand wirft. Ich hoffe, dass an dieser Stelle niemand aufgibt, denn man muss einfach weiterlesen, um zu erfahren, was der Vorfall tatsächlich für Konsequenzen hat.
Es geht Liz Nugent weder um einen gesellschaftspolitischen Kommentar noch um die Details eines Kriminalfalls. Sie interessiert sich für Fragen von Schuld und für das Seelenleben ihrer Figur, einer Figur, die kaum auszuhalten ist. Neben ihrer älteren Schwester Erin fühlt Ruby sich minderwertig, denn Erin ist hübscher, klüger, beliebter, Ruby ist zutiefst neidisch. Sie lügt und täuscht ihre Umgebung jahrzehntelang. Dennoch ist sie keine eindimensionale Bösewichtin, sondern einfach nie über Verletzungen, die sie als Jugendliche erlebt hat, hinweggekommen.
Zum einen gibt es einen sehr gruseligen Vorfall mit einem Mann aus ihrer Kirchengemeinde. Und dann hört sie eines Abends, wie ihr Vater zu ihrer Mutter sagt, warum kann Ruby nicht wie ihre Schwester Erin sein? Sie macht es einem schwer, sie zu lieben. Und wissen Sie, wenn Sie das Ihren Vater über sich sagen hören, wie verletzt wären Sie?
Liz Nugent entschuldigt ihre Protagonistin nicht, macht aber deutlich, wie sehr Kränkungen sich in die Seele eingraben können. Die Geschichte folgt Ruby über Jahrzehnte ihres Lebens. Sie zieht mit ihrer Mutter, die ursprünglich aus Irland kommt, weg aus den USA nach Dublin. Die einst glückliche Familie zerreißt und Ruby findet keinen Frieden. Passenderweise wird sie Schauspielerin und alkohol- und drogenabhängig. Die Sucht ist der Preis, den sie für die Lüge zahlt.
Ich sollte eine 7-wöchige Entziehungskur machen. Man musste bei der Ankunft nüchtern sein. Mom gab mir noch ein paar Ratschläge, bevor ich hineinging. Denk dran, Ruby, du bist ein Vergewaltigungsopfer. Das ist die Wurzel deines Problems. Sag ihnen, was du der Polizei gesagt hast. Ich bin sicher, sie werden dir helfen können.
Suchterkrankungen sind ein großes Thema des Romans. Liz Nugent kennt sich damit aus. Auch ihr Vater war alkoholabhängig.
Ehrlichkeit ist der erste Schritt auf dem Weg aus der Sucht. Aber Ruby kann nicht ehrlich sein. Sie hat Phasen, in denen sie trocken ist, aber sie ist nie wirklich trocken, weil sie nie wirklich ehrlich ist.
Die Wahrheit über Ruby Cooper ist ein Roman, der genau darum kreist. Unehrlichkeit und Selbsttäuschung um die Geschichten, die Menschen sich erzählen, damit sie weiterleben können. Liz Nugent braucht keine billigen Cliffhanger, sondern vertraut auf die Sogwirkung des komplexen Psychogramms ihrer Figur. Sie plant ihre Romane nicht bis ins Detail, weiß selbst am Anfang nicht, wie die Geschichte ausgeht. Sie lässt sich einfach von ihren Figuren leiten.
Ich fordere meine Leser gerne heraus. Und ich mag es, wenn die Dinge unvorhersehbar sind. Ich glaube, genau deshalb plane ich meine Bücher auch nicht im Voraus. Würde ich sie planen, könnte ich es mir wahrscheinlich nicht verkneifen, hier und da einen kleinen Hinweis einzubauen. Aber das mache ich nicht. Und ich denke, wenn es für mich eine Überraschung ist, dann ist es das auch für den Leser.
Immer wieder bekommt Ruby die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Und immer wieder entscheidet sie sich dagegen. Man sieht ihr dabei zu, wie sie das Leben aller Menschen zerstört, die ihr nahestehen. Und schließlich auch ihr eigenes. Liz Nugent führt ihre Leserinnen und Leser tief in Rubys Gedankenwelt. Und es ist wirklich keine schöne Welt. Die Wahrheit über Ruby Cooper ist ein Psychothriller auf höchstem Niveau. Brillant konstruiert, mit jeder Seite löst er heftigere Emotionen aus.
Ich weiß, dass man Ruby nicht mögen wird. Sie ist keine sympathische Figur, irgendwie kompliziert. Als ich sie geschrieben habe, war ich sie gewissermaßen selbst. Deshalb kann ich alles aus ihrer Perspektive sehen. Und ich verstehe, wie viel sie zu verlieren hat, wenn sie die Wahrheit sagt. Ich habe wohl etwas mehr Mitgefühl mit ihr, als es die Leser vermutlich haben werden. Ich glaube, die Leser werden sie wirklich hassen. Aber ich hoffe, dass sie sich trotzdem auf die Reise mit ihr einlassen.
Die Wahrheit über Ruby Cooper ist ein extrem kluger Sogroman über Schuld und die zerstörerische Macht einer einzigen Lüge. Ruby Cooper ist eine Figur, die man liebt zu hassen. Man möchte sie schütteln, anschreien, sie endlich die Wahrheit sagen hören. Gerade deshalb kann man Ruby einfach nicht entkommen. Selten war eine Romanfigur so schwer zu ertragen und so unmöglich wieder zu vergessen.
Die Wahrheit über Ruby Cooper erschien im Gutkind Verlag, ins Deutsche übersetzt hat den Roman Astrid Gravert. Liz Nugents letzter Roman, Seltsame Sally Diamond, war übrigens ein viraler Welterfolg, weil das Buch auf BookTok von den Leserinnen und Lesern gefeiert wurde. Das ist 2024 hierzulande beim Steidl Verlag erschienen, war dann monatelang vergriffen und nun gab es einen Verlagswechsel zu Gutkind. Dort erscheinen nun nach und nach alle Liz Nugent Backlist-Titel als Taschenbuch sowie die Übersetzung ihres bisher nicht auf Deutsch erschienenen Romans Skin Deep. Der erscheint dann im Frühjahr 2027. Weiter geht es im SWR Kulturlesenswert Magazin mit verträumtem Synthie-Pop von Fuffi 50. Der Song heißt Hoffnung.
Was passiert hier gerade auf unserem Planeten drauf? Es gibt keine Highs, nein, es gibt nur noch Lows und ich weiß, du bist ja erschöpft, du bist immer da, weil die Hoffnung ist das, was stirbt zuletzt, aber Hoffnung bitte stirbt nicht jetzt, bevor die Welt ein schlechtes Ende nimmt. Hoffnung, bist du noch da? Keine Sonne scheint in front of our Fenster. Hoffnung, bei dir ist grad belegt, oder ist es allgemein schon zu spät? Hoffnung, du warst doch immer da, was verlässlicher Partner in all den Jahren. Hoffnung, Hoffnung, bist du noch da?
Eine junge Dichterin aus Spandau, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, wird zum Literaturstar. Die Feuilletons reißen sich um sie, die Kritik feiert sie, das Publikum liebt sie, Auszeichnungen lassen nicht lange auf sich warten. Emma Rodenstock ist plötzlich das Gesicht einer Debatte über Klassismus und über Herkunft und die Aufsteigergeschichte des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Zugegeben. Das ist eine Erzählung, die hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin tatsächlich auch so vorkommen könnte, aber mit der Lyrikerin Emma Rodenstock kann ich jetzt nicht über ihre Texte sprechen, denn die ist eine Romanfigur. Die Dichterin heißt der neue Roman der Schriftstellerin Özge İnan. Mit ihr kann ich tatsächlich reden und sie einmal bitten auszuführen. Frau İnan, da gibt es also Emma Rodenstock in ihrem Roman, die titelgebende Dichterin. Und noch eine zweite Figur, eine andere junge Frau. Zwischen deren beiden Perspektiven erzählen sie im Wechsel. Stellen Sie uns Ihre Figuren doch einmal kurz vor.
Emma Rodenstock ist ja wunderbar hier schon eingeführt worden. Das hätte ich überhaupt nicht besser hinbekommen. Die zweite Figur ist Nazanin Esfahani. Eine Journalistin im jungen, aufstrebenden Alter, ist Volontärin gerade beim Berliner Hauptstadtjournal und möchte eigentlich nur ein ganz normales Porträt über Emma Rodenstock schreiben und beginnt zu recherchieren und stößt da auf den einen oder anderen Widerspruch.
Allzu viel verraten wir jetzt noch nicht über diesen Widerspruch. Und ich leihe mir einmal eine Frage von einer ihrer Romanfiguren, nämlich von Nazarenes Vater. Der ist Professor für vorderasiatische Philosophie und er fragt seine Tochter immer, wenn sie ihm eine Kurzgeschichte zu lesen gab, sehr kritisch, wo ist der Konflikt? Also Frau Inan, wo ist der Konflikt in Ihrem Roman?
An vielen Fronten, glaube ich, ist das eine konflikthafte Geschichte, aber der mich am allermeisten interessiert hat, und das merkt man dem Roman, glaube ich, auch an, ist tatsächlich einfach der zwischen den beiden Frauen, zwischen den beiden Hauptfiguren, die früher oder später sich in eine Situation der Jägerin und der Gejagten begeben.
Ja, es ist ein raues Pflaster. Es wird gelogen, es wird geschwindelt, es wird geplant, es wird ausgespielt und sich gegenseitig beobachtet. Und an manchen Stellen hatte ich beim Lesen fast den Eindruck, ihr Roman ist sowas wie ein Journalismus-Thriller. Auf der einen Seite steht da das etwas naive Feuilleton, das lieber die gute Wunderkind-Geschichte rund um Emma Rodenstock kaufen möchte, als sie genau zu prüfen. Und auf der anderen Seite ist da Nazarene mit ihrem journalistischen Besteck, das dieser Besessenheit um Authentizität nicht ohne Beleg auf den Leim gehen möchte. Und jetzt möchte ich mir sogar noch mal eine zweite Frage aus Ihrem Roman stehlen, nämlich die Frage, die Nazarene Emma bei einem ihrer Treffen zu ihren Gedichten stellt. Wen klagen Sie an, fragt sie Emma. Ja, und wen klagen Sie mit die Dichterin an, Frau Inan?
Ich frage mich, ob ich sagen darf, mich selbst ein bisschen, weil ich vieles bin von dem, was im Buch gegeneinander ins Feld geführt wird. Also ich bin auch eine Schriftstellerin, ich bin auch eine Journalistin, ich bin auch an Kultur interessiert, ich bin auch an Wirtschaft interessiert. Also wie das immer so ist, man wühlt irgendwie in sich und zieht raus, was man findet und dann lässt man es gegeneinander kämpfen. Also so fühlt sich Romane schreiben für mich an. Und ich glaube aber, dass natürlich genauso wie Sie sagen, der Feuilleton, der eben die gute Geschichte über alles andere stellt oder der Journalismus allgemein, der oft die gute Geschichte sucht und die Wirklichkeit probiert, so ein bisschen in die Gefäße zu pressen, die wir an den Journalistenschulen beigebracht bekommen. Das klage ich an. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite der ganze Literaturbetrieb, der natürlich noch viel weniger prüft, was ja auch gar nicht seine Aufgabe ist, aber deswegen eben ein exzellentes Feld ist für Lügen und Schwindeleien aller Art.
Also Sie würden schon sagen, dass Sie sich als Autorin ein Stück weit mitschuldig an dem machen, was Sie beschreiben, was Sie anklagen.
Unbedingt. Unbedingt. Sonst wäre es ja auch völlig uninteressant. Und glaube ich, also sonst würde es, glaube ich, wirklich keinen interessieren, wenn man sich da nicht gerade macht, auch als schreibende Person, als Erzählerin sozusagen und sagt, ich bin natürlich Teil nicht nur des Betriebs, sondern auch irgendwie dieses Vertrags hier gerade zwischen Autorin und Leserin. Und wir beide wissen, dass auch hier in dieser Geschichte bestimmte Regeln gelten, die eigentlich diese Geschichte anklagt.
Sie haben es jetzt schon gesagt, wir müssen auch auf Ihren Hintergrund schauen. Sie arbeiten als Journalistin, Sie haben Jura studiert und dann sind Sie mit politischen Posts auf Twitter bekannt geworden. Ich folge Ihnen ja auch auf Instagram und Sie posten sehr regelmäßig Reels zu einer Vielzahl von gesellschaftlichen Themen. Also als Journalistin, als Autorin sind Sie eben auch Teil dessen, was man Aufmerksamkeitsökonomie nennt. Kann man denn über Ihr Schreiben sprechen, ohne über Sie zu sprechen, Frau Inan?
Ich glaube nicht, weil ich es gerade eben probiert habe und sehr schnell auch dann wieder auf mich und meine beiden Berufe zu sprechen gekommen bin. Also viele Autorinnen und Autoren reagieren ja oder weiß nicht, sind insgeheim vielleicht ein bisschen genervt, wenn man fragt, wie viel von ihnen steckt im Text. Ich kann das total verstehen und ich finde die Frage, die Sie jetzt nicht gestellt haben, aber ne, so diese grundsätzliche Frage, die ja Autoren oft gestellt wird, wie viel von Ihnen haben Sie in diesem Text verarbeitet oder was auch immer. Das ist immer so ein bisschen übergriffig, weil man plötzlich total viel aus dem eigenen Leben teilen muss. Aber ich glaube, in diesem Fall geht es um einen Betrieb, dessen Teil ich bin. In diesem Fall geht es um eine Ökonomie, in der ich mitspiele, auf die ich einzahle und von der ich gleichzeitig profitiere. Und deswegen finde ich es in diesem Fall auf eine andere Art und Weise nicht nur legitim, sondern auch unverzichtbar, über mich selbst auch zu sprechen und mich selbst auch zu positionieren in dem ganzen Gemenge.
Lassen Sie uns nochmal auf Ihr Buch schauen, auf einen Aspekt, der mir beim Lesen besonders aufgefallen ist. Ich fand ja sehr wohltuend, wie Sie Nazanins Herkunft erzählt haben. Denn Ihr kultureller Hintergrund ist kein Nachteil oder ein Manko. So eine Art der Erzählung, die wir ja im Moment viel in der Gegenwartsliteratur finden, sondern das ist einfach Teil Ihrer Figur und durchaus auch Ihrer Kompetenz. Gerade weil Emmas Geschichte im Roman ja anders funktioniert, also ihre Herkunft wird zum Verkaufsargument, war es Ihnen wichtig, mit Nazanin bewusst eine Gegenerzählung zu setzen?
Unbedingt. Also seit ich Bücher lese, Filme schaue, Lieder höre, seit ich irgendwie Medien konsumiere, sehe ich eine Lücke, wenn es darum geht, unsere Einwanderungsgesellschaft abzubilden. Und das ist die Erfahrung, jemand mit Migrationshintergrund macht seinen Job. Punkt. Diese Erfahrung mache ich als Tochter von Einwanderern am allermeisten in dieser Gesellschaft. Ja, die allermeisten Leute interessieren sich nicht großartig dafür, dass meine Eltern aus der Türkei kommen. Oder wenn man dann irgendwie da draußen Rassismus erlebt, dann wird es zum Thema. Aber es wird nicht von sich aus zum Thema. Also warum dürfen wir nicht auch einfach mal nur Protagonisten sein, nur in großen Anführungszeichen, von interessanten, spannenden, schönen oder meinetwegen auch schlechten Geschichten, die aber eben nicht zum Mittelpunkt haben, dass wir Migrantenkinder sind. So.
Vielleicht eine Frage zum Schluss, eine Frage nach einer Utopie, nach einer idealen Gesellschaft, nach einem idealen Literaturbetrieb. Frau Inan, würden Sie sich wünschen, Texte könnten nur als Texte existieren und dieses Ganze drumherum, das Fragen nach den Autorinnen, nach den Autoren, das bräuchte es gar nicht? Oder finden Sie, eine Herkunftsgeschichte gehört auch immer zu einem Schreiben mit dazu?
Wahrscheinlich wäre es ein bisschen für die Katz, sich sowas zu wünschen. Weil ich glaube nicht, dass Menschen das können und ich glaube auch nicht, dass das dem gerecht werden würde, wie Geschichten überhaupt entstehen. Also warum überhaupt der Mensch das Bedürfnis hat, Geschichten zu erzählen, hat ja ganz viel mit dem eigenen Leben und auch dem eigenen Überleben zu tun. Also der berühmte Satz von Joan Didion, we tell ourselves stories in order to live. Ja, also wir erzählen uns selbst Geschichten, um zu leben. Das kann man so verstehen, wir erzählen uns im Prinzip, wir lügen uns so ein bisschen in die Tasche. Wir ordnen unsere Erlebnisse in so eine dramaturgische Folge ein, dass sie für uns Sinn ergeben und dass wir irgendwie da als die Helden rauskommen oder jedenfalls die Guten rauskommen. Das kann man so verstehen, aber man kann das natürlich auch anders verstehen, nämlich, dass das einfach zum Menschsein gehört. Und ich gehöre zu den Leuten, die es so verstehen, dass es zum Menschsein gehört und dass es deswegen ein bisschen sinnlos wäre, sich zu wünschen, wir hätten einen Literaturbetrieb, in dem der schreibende Mensch mit seinen persönlichen Erfahrungen keine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass es das geben kann und vielleicht muss es das auch nicht geben.
Geschichten erzählen gehört zum Menschsein mit dazu. Das sind doch erbauliche Schlussworte, Frau Inan. Vielen Dank, Özge Inan. Die Dichterin ist im Pieper Verlag erschienen.
The who's who of who's that is poised for the attack, but my bare hands paved their paths. You don't get to tell me about sad. If you wanted me dead, you should have just said nothing makes me feel more alive. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me? You should be. Is it a one?
let's hear one more joke. Then we could all just laugh until I cry. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me? I was tame, I was gentle, till the circus life made me mean. Don't you worry, folks, we took out all her teeth. Well, you should be, should be, should be, should
be. Ich bin Nina Wolf und Sie hören SWR Kultur. Und das war Pop Queen Taylor Swift mit Who's Afraid of Little Old Me? Ein Songwunsch, den die Autorin Özge İnan für die Sendung mitgebracht hat. Yal Inukais Romane erzählen von den unscheinbaren Kräften, die eine Gesellschaft zusammenhalten, von Pflege, Fürsorge und jener meist stille Arbeit, die häufig Frauen leisten. Die 1989 in Basel geborene und heute in Berlin lebende Autorin zählt spätestens seit ihrem 2022 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman »Ein simpler Eingriff« zu den markantesten Stimmen hierzulande. Die Auster heißt ihr neuer Roman und der führt seine Leserinnen und Leser an einen Ort, der seinen alten Glanz längst verloren hat.
Dass ich über ein Kaufhaus schreiben wollte, das wusste ich schon sehr lange. Für mich steckt da wahnsinnig viel Verheißung drin, ein unfassbarer Aufwand für diese Verheißung und auch die ganze Leere eigentlich des Konsums. Das ist etwas, was ich immer spannend fand und wo ich dachte, da möchte ich Figuren haben, da möchte ich was erzählen.
In ihrem neuen Buch »Die Auster« führt Yael Inukai ihre Leser an einen besonderen Ort, das Nobelkaufhaus. Darin ist die Schweizerin geübt. Sie gehört zu den ortskundigsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ihre Romane leben von Schauplätzen, die weit mehr sind als bloße Kulisse. Sie erzeugen eigene soziale Regeln, Wahrnehmungen und Zeitlichkeiten und werden so zu literarischen Mikrokosmen. In »Ein simpler Eingriff« von 2022 sorgten eine Klinik und das zugehörige Schwesternwohnheim für die sanft beklemmende Grundstimmung des Romans. Das Kaufhaus in »Die Auster«, das unverkennbar an das Berliner KDW erinnert, hat seine besten Tage hinter sich. Auch wenn man in der Feinkostabteilung unterm Dach noch Austern schlürfen kann, ist der Glanz des Exquisiten längst dem schnöden Konsum gewichen. Doch damit nicht genug. Eines Morgens im Winter wird der Leiter des Kaufhauses, Dr. Joachim Bronstedt, ermordet in seiner Villa in Berlin-Grunewald aufgefunden. Die erste am Tatort? Seine 73-jährige Putzfrau Leonora Bloch.
Er lag am wärmsten Ort des Hauses. Leonora hatte sich selbst einmal auf diesen Boden gelegt, in einem selbstvergessenen Moment vor vielen Jahren. Seither war das für sie untrennbar mit Reichtum verknüpft. Nach einem Arbeitstag an der Tür die Schuhe ausziehen und barfuß durch das Haus spazieren. Verlustängste haben, einen Mantel aus Kaschmir besitzen, von einer Fußbodenheizung getröstet werden.
Leonora kennt den Westberliner Wohlstand aus jahrzehntelanger Anschauung. Nicht nur reinigte sie rund 40 Jahre lang Bronstedts Villa, sie kann auch auf eine lange Karriere als Aushilfe im Kaufhaus zurückblicken. Obwohl Leonora ihr Leben lang gearbeitet hat, hat sie nie viel besessen. Und bereits vor Jahrzehnten das Wichtigste verloren, ihren Sohn Sebastian. Seither macht sie um Gespräche einen Bogen und führt ein Leben am Rand der Gesellschaft. Nicht glücklich, aber immerhin selbstbestimmt.
Im Großen und Ganzen war sie unsichtbar, konnte durch die Welt gehen, als gäbe es sie nicht. Nur manchmal hob sich das auf. Dann war es wie ein Scheinwerfer, der auf sie fiel. Die Leute kamen darauf, dass sie als Putzfrau arbeitete. Sie dachten an ihre Omas und Mütter, an ihre eigene Rente, an das Elend des Älterwerdens und die Augen füllten sich mit Mitleid.
Wer so unsichtbar ist wie Leonora Bloch, bekommt viel mit. Klar, dass sie, die den Toten fand, in Verdacht gerät, zumal sie vor dem Eintreffen der Polizei noch pflichtbewusst alle Blutspuren bereinigt hat. Mit großem Vergnügen verfolgt man wie Inukai aus der Gemengelage von Polizei, Presse und neugierigem Großstadtpublikum eine kollektive Erregung entstehen lässt. Und wie diese Aufregung in Leonora Bloch einen unerbittlichen Wellenbrecher findet, an dem alle aufdringlichen Fragen abprallen. In Begleitung dieser renitenten Antiheldin kommen weder die Leser noch die Polizei der Lösung des Falles näher. Doch genau diese Langsamkeit wird zum eigentlichen Kunstgriff des Romans. Denn so souverän Inukai diese Klaviatur auch bespielt, ihr Text ist weit mehr als nur ein Krimi. Die Auster ist ein beeindruckender Roman über Müdigkeit und über das Altern in einer rastlosen Gegenwart. Am beeindruckendsten aber ist, wie Inukai die Mühsal des Alters in eine literarische Qualität verwandelt. Denn unter der Langsamkeit der Leonora Bloch dehnt sich der Raum um sie und tritt wie in Zeitlupe geschärft hervor. Das Kaufhaus, das mit seinen tausend Gerüchen, den Menschenmassen und dem Lärm im Grunde genommen eine einzige große Zumutung ist. Und Berlin, diese große Stadt, deren Hektik sich in Leonoras Müdigkeit bricht und für deren winterliche Trostlosigkeit der Roman die richtigen Worte findet.
Ein einsamer Fahrradfahrer trat gegen den Wind an. Nicht einmal die Stadt selbst sah an dieser Ecke aus, als wäre sie gern hier. Viel lieber hätte sie Gehsteige, Gebäude, ihre Straßenlampen und Bushaltestellen eingepackt, um über die Bahngleise an einen netteren Ort abzuhauen. »Bringt nichts«, brummte Leonora. Sie hatte immer geglaubt, anderswo könne ein Winter unmöglich so traurig sein wie hier. Aber er reiste allen hinterher, die schon zu lange in dieser Stadt lebten.
Jael Inukai ist ein Roman gelungen, der vieles zugleich ist. Spannend, komisch, traurig und klug und bei alledem zutiefst berlinerisch. Vor allem aber ist er, wie schon ihre früheren Bücher, eine gute Schule für unsere Aufmerksamkeit.
Das findet Leander Berge. Die Auster von Jael Inukai ist bei Hansa Berlin erschienen. Mich hat der literarische Krimi sehr begeistert, so sehr, dass ich ihn, wenn ich könnte, sogar für das Rennen um den Deutschen Buchpreis nominieren würde. Am 11. August wird die Longlist von der Jury bekannt gegeben und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Literaturredaktion haben das Longlist-Raten gewagt. Auf swrkultur.de finden Sie unsere Tipps und Spekulationen. Und natürlich noch mehr. Aktuelle Literaturgespräche, Lesetipps und Rezensionen. Sie hören im SWR Kultur Lesenswert Magazin Filet von Fuffi 50. Hinter diesem Musikprojekt steckt die Schauspielerin Vanessa Leubel. Die ist übrigens gerade in der ARD Mediathek zu sehen, in einer Rolle in der Science-Fiction-Serie Stardust Hotel. Beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis Ende Juni gab es nach dieser Lesung einige verwirrte Blicke aus dem Publikum.
Vielen Dank. Vielen Dank, Slata Rochal, für die Lesung. Und bitte lassen Sie sich nicht irritieren. Sie hat bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass wir bei der Diskussion ganz unter uns sein werden.
Nach der Lesung ihres Wettbewerbsbeitrags ist Slata Rochal nicht schicksalsergeben sitzen geblieben, um der Jury-Diskussion über ihre Texte zu lauschen, sondern aufgestanden und gegangen. Es war ein kleiner Protest mit Ankündigung, mit dem die Autorin unter anderem die Aufmerksamkeitsökonomie des Literaturbetriebs ankreiden wollte. Am Donnerstag erschien der Roman, aus dem die Klagenfurter Textauszüge stammten. Es ist ihr dritter und er heißt, Achtung, langer Titel, Es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet. Rochals Hang zu Überschriften mit Überlänge kennt auch Julia Schröder. Sie stellt das Buch vor.
Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Oder ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt. Die Titel, die Slata Rochal für ihre Bücher wählt, sind ein Albtraum für Verlagsvertreter. Zu lang, das Gegenteil von griffig, erstmal unverständlich. Das gilt auch für ihren neuen Roman. Titel: Es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet. Vermutlich hat Rochal gute Argumente, um mit so etwas durchzukommen. Zum Beispiel, dass sie schon vielfach ausgezeichnet wurde und Jahr um Jahr mehrere Arbeitsstipendien erhält. Die Münchner Autorin, 1992 in St. Petersburg geboren, seit 1997 in Deutschland aufgewachsen und promoviert über Dostojewski, erfreut die Kritik mit Lyrik und erzählender Prosa zwischen widerständiger Originalität und Formbewusstsein. Ihr Schreiben speist sich aus ihren eigenen Lebensthemen, ihrer Erfahrung der nicht in Deckung zu bringenden Identitäten zwischen Sprachen, Kulturen, Religionen und weiblichen Rollen. Hinzu kommen ihr israelsolidarisches Engagement und ein scharfer Blick auf die brutalen ökonomischen Tatsachen des gegenwärtigen Literaturbetriebs. So ist es auch in ihrem neuen Roman mit dem 13-Wörter-Titel. Da verbringt Lea Stein, eine Frau Mitte 30 mit Sohn im Grundschulalter, blödem Ehemann und prekärem finanziellem Hintergrund, 4 Nächte in einem luxuriösen Literaturhotel. Eingeladen hat sie Erwin Groß, ein erfolgreicher Literaturagent Mitte 50. Er will Lea als Sekretärin bzw. Mädchen für alles anstellen. Sie sieht den Job als letzte Chance auf einen Neustart, eine Scheidung vielleicht.
Ich will ein anständiges Gehalt und eine Wohnung. Ich will, dass alle Geiseln nach Israel zurückkehren und dass jeder Fanatiker und Frauenhasser erschossen wird. Ich will meinen Mann ängstlich statt verärgert sehen, wenn ich ihm sage, dass ich ihn verlasse.
Dabei hat Lea kein gutes Verhältnis zu sich selbst, zu ihrem aus dem Leim gegangenen Körper mit dem Intimvirus, zu ihrer Prägung durch die russisch-jüdischen, christlich-frömmelnden, postsozialistisch-kleinbürgerlichen Eltern. Sie beobachtet sehr genau die anderen Frauen im Hotel, die selbstsicheren, gepflegt alterslosen Damen mit Geld, vor allem aber die Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa, die den zahlenden Gästen hinterherputzen und diese ihrerseits beobachten. Neben Lea kommen in Rochals autorial multiperspektivischem Erzählen einige dieser Frauen zu Wort. Hannah zum Beispiel, die für Leas Zimmer zuständig ist.
Nummer 17 ist weg zum Frühstück, denkt Hannah um 9.15 Uhr. Ich klopfe, halte die Karte ran, rolle den Wagen rein. Ich hole neue Mülltüten und spanne sie auf, mache das Bett, sammle Kleidung vom Boden. Dunkelrote Hose, schwarze Bluse, so dünn, dass sie sich nicht falten lässt. Socken, Wäsche. Die Unterhose hat mehr Luft als Stoff, wohl breite Hüften und kleine Brust. Wische die Krümel vom Tisch, gehe den Staubsauger holen. Am ersten Tag lassen die Leute alles liegen. Dann merken sie, dass ich da bin und räumen auf.
Und dann ereignet sich der viel zitierte Tod des Autors, aber wortwörtlich. Ein Kriminalschriftsteller, der im Hotel eine Lesung geben sollte, wird leblos in seinem Zimmer aufgefunden, mit blutender Kopfwunde. Unfall? Mord? Erwin, ein alter weißer Literaturbetriebsonkel, wie er leider schon vielfach im Buche steht, drängt Lea unmotiviert zu einer Art Ermittlungsarbeit. Die Lösung des Falls wirkt willkürlich. Tut nichts. Die locker gestrickte Kriminalhandlung liegt löchrig über dem, wovon Slata Rochal eigentlich erzählen will. Vom Nebeneinander der Soziotope, deren Angehörige sich durch den Zugang zu Finanzmitteln wie zu Distinktionsmarkern unterscheiden. Das gibt Gelegenheit zu ausführlichem Aneinandervorbeireden der beiden und inneren Monologen der, wie könnte es anders sein, scham- und komplexbehafteten Lea. Die Welt der feinen Unterschiede und die Selbstverortung literarischer Figuren darin, das scheint nicht erst seit der Erfindung des Konsumkapitalismus ein unkaputtbares Thema, das jede Autorengeneration neu durchbuchstabiert. Derzeit verbindet es sich bruchlos mit Moden des Buchmarkts, zu denen der Literaturagent Erwin, der sich mit allem gut auskennt, selbstredend eine lässig vorgetragene Ansicht hat.
Arme Migrantenkinder, sag ich mal, die sich auf ihre Wurzeln besinnen. Frische Absolventen der Literaturinstitute, die wiederum glauben, ihre traurige Jugend aufarbeiten zu müssen, bevor es mit 30 ins richtige Leben geht. Der Migrationskontext kann variieren. Türkei, Russland, Armenien und ob der Absolvent nun nonbinär oder traumatisiert oder schizophren ist, macht keinen großen Unterschied. Und jedes dieser Bücher wird als bahnbrechend originell beworben. Eine Entdeckung der Saison.
Ganz falsch liegt Erwin da nicht. Man denke nur an die vielen literarischen Nachahmerprodukte, die themenfixiert und qualitätsblind eingekauft, die Verlagsprogramme verstopfen und angepriesen werden für Leser von Sascha Stanisic oder Fatma Aydemir oder Sascha Mariana Salzmann oder Kim de l'Horizon. Slada Rochal wollte unübersehbar anderes und mehr als auf schmalen 160 Seiten eine traurige Jugend oder migrantische Wurzeln aufarbeiten. Sie wollte sogar viel mehr. Mental Load, Missbrauch und Mansplaining vorkommen lassen zum Beispiel. Die Nazizeit, die Shoah sowie das Trauma des 7. Oktober 2023 streifen. Das ist stellenweise einfach zu viel. Zudem lässt sich kaum ignorieren, dass durch sprachlich ambitionierte Sätze nicht selten die Klischees schimmern. Ohne all dies hätte, es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet, vermutlich ein guter Roman werden können.
Slada Rochals, es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet, beim Klassen Verlag erschienen. Und das war's auch schon, das SWR Kultur lesenswert Magazin. Alle Beiträge der Sendung finden Sie auch zum Nachhören auf swrkultur.de und in ARD Sounds. Genau wie noch weitere Sendungen, zum Beispiel eine Begegnung mit der International Booker Prize-Trägerin Jenny Erpenbeck. Das Lesenswert-Feature begleitet die Ostberliner Autorin auf Spaziergängen durch die Hauptstadt und bei einem Besuch im Haus ihres Vaters, der nicht nur die bewegende Familiengeschichte verkörpert, sondern auch die Erinnerung an ein verschwundenes Land. Für mehr Infos und Empfehlungen abonnieren Sie auch gern unseren Newsletter. Den gibt es jeden Freitag per Mail in Ihr Postfach. Dafür suchen Sie einfach den Lesenswert-Newsletter auf swrkultur.de und registrieren sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. Nächste Woche hören Sie hier im Lesenswert-Magazin meine Kollegin Katharina Borchert. Die Technik der Sendung hatte Andrea Gress. Ich bin Nina Wolf, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen frohes Lesen.
Das aus vergangenen Tagen aus mir spricht. Don't worry, babe. Alles ist aus der Vergangenheit.